Herzlich willkommen zum 2W12 Podcast. Wir, das sind der David
und der Oliver,
sprechen in diesem Podcast über das Pen and Paper Rollenspiel, insbesondere aus der Perspektive des Spielleiters. Und in diesem Podcast reflektieren wir, sprechen darüber, lernen voneinander und unser Ziel ist, die besten Spielleiter der Welt zu werden. Olli, und bevor wir in die heutige Folge einsteigen, das heutige Thema einsteigen, eine kurze Frage an dich. Wenn ich so im Internet rumgucke nach Spieler- und Spielleiter-Tipps und so weiter, dann stolper ich ganz oft über solche Horrorgeschichten, wo Spielleiter so ihr Herz ausschütten, sie hätten irgendwelche Problemspieler am Tisch oder irgendwelche ganz, ganz schreckliche Situationen erlebt am Spieltisch mit einem Spieler. In der Regel sind Spieler, nicht Spielerinnen, aber das soll es natürlich auch geben. Wie ist denn so deine Erfahrung da? Kennst du das?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch einige, ich sag mal, Horrorerlebnisse gehabt mit Spielern am Tisch, beziehungsweise auch ja generell. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, ich habe da auch eine recht widerliche Geschichte am Start. Ja,
okay, ist jugendfrei? Kann man die erzählen?
Mehr oder weniger ist die jugendfrei, aber okay, es ist dann tatsächlich... es fing eigentlich an, so früher gab es so Rollenspielforen und ich weiß nicht, ob das Thema Forenrollenspiel so kennst. Ja? Das heißt, man hat dann praktisch seinen Charakter beschrieben, so wie ein Forumsbeitrag mit seinen Handlungen und dann kam der nächste und dann hat sich das wie so eine Forumsdiskussion asynchron, also die Geschichte weiterentwickelt, eben auch sehr, sehr stark narrativ. Und es war so in meiner Zeit, wo ich dann Cthulhu-Spiele gesucht habe, auch als ich dann gerade wieder zurückgezogen bin nach Offenbach, dann habe ich ja auch gedacht, komm, kannst du mal ein bisschen hier schauen, kannst ein bisschen suchen. Und dann hatte ich halt da, ich war ja damals auch recht aktiv so in diesen Cthulhu-Foren und dies und das und hatte dann auch einfach aus mangels Masse dann auch mal so ein Forenspiel dort angeboten. Und da war dann schon eine Person, die hat dann schon in diesem Forum einen Charakter gespielt, der, sagen wir mal, sehr flirty unterwegs war. Das heißt, immer dann, also er hat einen Mann gespielt, einen heterosexuellen Mann und immer dann, wenn also in diesem Spiel Frauen vorkamen, dann hat er da den Flirtkönig rausgegeben und natürlich auch sehr stark dann, ne, Forum, da kannst du sehr stark selbst bestimmen, was passiert. Also der war dann auch da recht erfolgreich damit, sagen wir es mal so. Und das hat einen großen Teil dieses Spiels eingenommen, sozusagen. Also, Flirten mit NSCs, so, dass da denkst du dir, ist noch nicht so viel bei. So, dann kam es irgendwann mal dazu, dass wir halt uns kennengelernt haben und uns dann praktisch verabredet haben zum Rollenspiel. Und ich hatte dann recht viele Spieler gefunden, die sich dann auch bei mir im Wohnzimmer getroffen haben. Und es fing dann auch schon mal so an, dass, also musst dir vorstellen, in meinem Wohnzimmer saßen also 6 Rollenspieler plus ich. Und ich bin, die gemeinsam spielen wollen und ich bin dann, habe gefragt, wer möchte was trinken, bin dann in meine Küche gegangen, um Gläser und Getränke zu holen und ich komme zurück in diesen Raum und da sitzen also 6 Rollenspieler und keiner unterhält sich miteinander. Also wirklich so what the fuck, ne? Also das war für mich so, ihr habt alle das gleiche Thema, ihr habt alle das gleiche Ziel und 6 Leute, klar, die waren sich alle fremd, aber so erstmal nur, um so diese Baseline der Social Awkwardness so ein bisschen zu nennen. So, dann es ging dann los, wir starten dieses Spiel und besagter Spieler fing dann wieder an, im Spiel den Flirtkönig rauszuhängen. Ja, und zwar auf eine mehr oder weniger unangenehme Art und Weise, also weibliche SCs, weibliche NSCs und so weiter. Also man hat so ein bisschen so diesen Eindruck gewonnen, dass das einzige Ziel war es also, in dieser Spielsituation irgendwie erfolgreich beim anderen Geschlecht anzukommen. Ja, und das auf eine sehr, sehr unangenehme Art und Weise. Und gerade wenn ich mir damit überlege, ne, du hast diese socially awkward situation in real life, ne, wo es dann so ein bisschen so, da kriegt man den Mund nicht auf und dann im Rollenspiel wird so wirklich so, ich sag mal, sehr, sehr unangenehm das Ganze gemacht. Und ich sag mal so, da sind dann auch tatsächlich bis hin zu so Rape-Fantasien dann auch entstanden im Spiel, ja, wo ich also wirklich einfach auch keinen Bock mehr drauf hatte, ja, wo ich dann gesagt habe, also das ist nicht, wie ich spielen möchte, ja, ich möchte da auch gar keine Geschichten oder gar Witze darüber machen oder ähnliches und das war für mich dann so dieses Ende und ich würde mal fast sagen, so was war die Motivation dieser Person, Rollenspiel zu spielen? Ich meine, ich bin jetzt kein Psychiater, aber nach diesen zwei Erlebnissen würde ich halt einfach fast sagen, das ist so ein Kompensationsspieler, der irgendwie etwas, was er in der richtigen Welt nicht hinkriegt, dann irgendwie so krampfhaft auf dieses Spiel anwendet und was weiß ich passiert. Und das muss ich sagen, war eins meiner schrecklichsten Spielererlebnisse überhaupt. Aber wir wollen uns ja heute auch positiv damit auseinandersetzen, weil ich habe es jetzt schon erwähnt, ich habe dann überlegt, was ist die Motivation von dieser Person, sozusagen an so einem Spieltisch zu kommen und Rollenspiel zu spielen. Im besten Fall sind es ja gute Motivationen, die man haben kann. Und ich finde, als Spielleiter ist es relativ wichtig, auch zu verstehen, was sind denn gute Motivationen? Also was motiviert unterschiedliche Menschen dazu, sich an so einen Tisch zu setzen und Rollenspiel zu spielen? Und gleichzeitig ist auch so ein bisschen meine Aufgabe als Spielleiter, das zu verstehen und für diese Leute ein Angebot zu machen, sodass ich also in dieser Vielfalt der Motivationen an einem Rollenspiel teilzunehmen, für jeden Einzelnen ein Angebot machen kann, bei mir in meiner Runde teilzunehmen und gleichzeitig die Gruppe so unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema und deshalb würde ich vorschlagen, wir beschäftigen uns heute mal mit Spielertypen, mit positiv aufgeladenen Spielertypen.
Sehr schön, sehr schön. Machen wir.
Zu diesem Thema haben wir natürlich schon ganz viele Informationen vorliegen. Ne? Also wir erfinden jetzt hier nicht die Spielertypen. Und um einmal ein Framework zu haben für solche Spielertypen, habe ich hier ein wunderbares Buch in der Hand, auf dem, wie könnte es anders sein, wir lesen auch nichts anderes, ein W12 abgebildet ist. Ja? Und zwar ist das Robin D. Laws Gutes Spielleiten oder auf Englisch Robin's Laws of Good Game Mastering. Haha, Wortspiel, was natürlich im Deutschen ein bisschen blöd funktioniert, ne? Aber der Mann heißt so und deshalb passt es im Titel. Auf Deutsch von Pegasus Press übersetzt heißt das Ganze eben Gutes Spielleiten. Und dort ist tatsächlich auch die These, die ich aufgestellt habe: Kenne deine Spieler und kenne die Wünsche und Geschmäcker deiner Spieler. Eins der allerersten Kapitel, ne, so viele Seiten hat das ganze Buch gar nicht, aber eins der ersten kümmert sich darum und dort sind insgesamt 7 Spielertypen definiert und ich würde vorschlagen, wir nutzen die einfach und hangeln uns ein bisschen dran entlang und ich würde es immer mal so von einem zum anderen gehen, kurz beschreiben, was das denn jetzt für ein, was denn diesen Typ ausmacht und dann würde mich David interessieren, hast du Erfahrung damit und was vor allem sind so Elemente, die du nutzt, um diesem Spielertyp an deinem Tisch ein Angebot zu machen und was benutzt du, um so einen Spielertyp in deine Runde auch zu integrieren, okay?
Klingt super, Olli. Bin gespannt.
Der erste Typ, den Robin D. Laws hier beschreibt, ist der Power Gamer, also der Spieler, der das Regelwerk studiert hat, der sämtliche Zusatzregeln kennt und daraus praktisch im Rahmen von so einem Regelsystem, was ja die Physik am Spieltisch beschreibt, das absolute Maximum rausholt. Also das im Rahmen der Möglichkeit der Regeln, ich nenne es jetzt mal mächtigste Charakterkonzept zu erstellen, was es möglich macht und damit sozusagen am Tisch zu dominieren auch. Das ist der Power Gamer. Ich glaube, es ist ein Begriff, den kennen ganz viele hier. Erste Frage direkt an dich, David. Hast du schon mit Power Gamern zu tun und wie gehst du denn mit denen um?
Ja, habe ich mit Power Gamern zu tun? Also ich spiele ja schon so lange, dass ich D&D noch aus früheren Editionen kenne. Und jeder, der damals, also vor D&D 4, sage ich jetzt mal, also D&D 2 auf jeden Fall, also AD&D Second Edition und dann D&D 3 und 3.5, also jeder, der in dieser Edition ein Magier gespielt hat, war ein Power Gamer. Das ist einfach jetzt mal Definition, das setze ich jetzt einfach mal so. Weil spätestens ab der 6., 7. Stufe, also oder spätestens ab der 9. würde ich sagen, waren Magier, das waren einfach, die haben alles Die konnten alles machen und die haben die anderen Spieler eigentlich nicht mehr gebraucht, die anderen Charaktere. So ein richtig aus, würde ich so sagen, so ein 100% Power-Gamer hatte ich noch nie in meiner Gruppe. Aber natürlich, also ich habe schon so ein paar Kandidaten bei mir in den Gruppen gehabt und vielleicht auch in meiner aktuellen Gruppe, die so ein bisschen so in diese Richtung gehen, denen es einfach Spaß macht und gehackt, dass sich auch so denken, auf der mechanischen Seite, diese Optimierung, diese Regeln sich durchzugucken und dann so zu gucken, wie baue ich den am besten so auf, dass er halt möglichst effektiv ist. Effektiv dann ganz oft ja natürlich dann auch in diesem großen Subsystem Kampf. Und das hatte ich schon und es war aber nie, wie gesagt, so ausgeprägt, dass das irgendwie wirklich ein großes Problem war, bis auf den Moment, wo halt ein Magier in D&D 3.5 auf der 9. Stufe war und die anderen Spieler halt da saßen und dann im Wesentlichen nur noch gedacht haben, na gut, wir müssen jetzt nur noch unseren Schild über den Magier halten und den Rest macht der Zauberer.
Ja, sehr schön. Also ich hatte vielleicht noch mehr Systeme, die auch so Power-Gamer-freundlich sind. Also mein extremstes Beispiel eines Power-Gamers, das hatte ich in der Shadowrun-Runde. Und der Spieler selbst auch hat verschiedene Runden bei mir gespielt, unter anderem auch Shadowrun. Und der hatte grundsätzlich einfach so wirklich sehr viel Spaß daran, diese Regelsysteme zu studieren, analysieren und wirklich so zu exploiten, bis der Arzt kommt. Und hat dann auch wirklich Charaktere geschaffen, die einfach sämtliche, ich nenne es jetzt mal normalen Bedrohungssituationen komplett ausgeschaltet haben. Also ne, da wäre wahrscheinlich selbst ein in die Shadowrun-Welt übertragener Don Bosco hätte keinerlei Druckmittel gehabt, weil dieser Charakter von Anfang an gewusst hätte, was sollen die gegen mich schicken? Ich würde selbst eine nukleare Explosion überleben und als strahlender Sieger hervorgehen. So, bring it on! So, das war dann auch so ein bisschen die Devise. Und tatsächlich war dann für mich so die Frage, wie gehe ich denn damit um? Weil das ist ja eine Motivation. Dieser Spieler macht das, weil er daran Spaß hat. Gleichzeitig führt es halt dazu, dass gewisse, ich nenne es jetzt mal, dieses Suspension of Disbelief, also das, was man sich halt so erwartet, wie eine Welt funktioniert, dass halt jemand eben nicht so übermächtig ist, dass praktisch niemand, egal mit welcher Armee er kommt, mir irgendwie das Wasser reichen kann. Wie gehe ich jetzt damit um und wie schaffe ich es, dass ich auch solche Momente ja, an den Tisch bringen und dann habe ich mich so ein bisschen dazu geeinigt, dass wir Situationen haben werden, zum Beispiel Kämpfe, in denen es tatsächlich dann so zu Momenten kam, wo er eben brillieren konnte durch diese Überlegenheit, durch diese Sachen und dadurch auch, ne, den Tag retten konnte. Gleichzeitig habe ich dann aber im Umkehrschluss auch Elemente geschaffen, in der, also bei Shadowrun kommt ja sehr, sehr viel über Ausrüstung und so ein Kram dann auch zusammen, regelmechanisch, dass es dann halt einfach auch auf Basis der Logik, was passieren kann, auch gewisse Elemente seiner Ausrüstung einfach nicht zum Tragen kommen. Also ich kann halt keine komplette Vollrüstung und ein Schild die ganze Zeit rumrennen, wenn es darum geht, in einem Club schick auszusehen und Informanten zu befragen, so ungefähr. Und habe dann halt versucht, übers Narrativ auch einfach Situationen zu schaffen, wo ich diese Regelgeschichten so ein bisschen, ja, sagen wir mal, versucht habe auszugleichen. Natürlich war der Spieler dann auch so, dass er dann auch sehr viel Invest darin gelegt hat, diese passenden Ausrüstungsgegenstände so zu platzieren oder so zu verstecken oder so mitzunehmen, dass die innerhalb von möglichst wenig Runden angelegt und damit wieder der Ursprungszustand hergestellt werden kann. Nur um mal so ein bisschen zu verstehen, wie da die Spieldynamik war. Aber grundsätzlich ist das halt die Frage, also wenn man so wie so eine Art Gruppenvertrag mit Powergamern machen kann, dann ist es, glaube ich, der, ihnen die Chance zu geben, das auszuleben und damit zur Geschichte aber auch beizutragen, aber gleichzeitig auch so ein bisschen so dieses Verständnis einzufordern, dass es halt an anderen Stellen auch andere Situationen gibt, die dann nicht einfach aus reiner Willkür des Spielleiters, sondern eben auf Basis von so logischen Situationen vielleicht dazu führt, dass nicht alle Max-Funktionalitäten im Charakter auch jederzeit immer anwendbar sind.
Genau, also ich glaube, das sind zwei Punkte, die du genannt hast, irgendwie zentral. Das erste, dass man halt offen sprechen muss, und dann wirklich einfach auch klar machen muss, also nichts, was wir jetzt besprechen und was wir ausmachen, ist willkürlich und es geht nicht darum, irgendwie dich einzuschränken und es geht nicht darum, deine Brillanz und deine wahnsinnige Intelligenz, dass du das Regelwerk so gut durchschauen kannst, dass du dir da deine Exploits raussuchen kannst und so weiter, irgendwie das zu mindern, sondern es geht wirklich darum, halt, dass es halt in sich ja, in sich geschlossenes, in sich kohärentes System und eine Welt darstellen soll, in den die anderen Spieler vielleicht auch noch irgendwie sich einbringen können, auch wenn sie jetzt nicht so viel Freude dran haben oder vielleicht nicht so fähig sind, irgendwie so die einzelnen Exploits rauszusuchen. Das zweite ist, dass du als Spieler natürlich, Spielleiter natürlich immer Möglichkeiten hast, irgendwie auch den Power Gamer so ein bisschen halt runterzunehmen. Ob es jetzt, man nimmt ihnen das Equipment weg oder man erschafft Monster, die immun sind gegen bestimmte Effekte, aber halt dann nicht gegen was andere Spieler bringen können. Also als Spieler, da hat man schon immer noch sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten, auch gegen einen extrem gemaxten Charakter in der Regel irgendwas zu machen.
Da kommen wir gleich auch zum nächsten Spielertypen, der ähnlich verwandt ist. Und zwar hier auf Deutsch übersetzt ist es die Kampfsau. Die Motivation dieses Spielers ist tatsächlich eigentlich, jetzt nicht zwingend seinen Charakter auf Kampf zu maximieren. Das kommt vielleicht so ein bisschen als Nebeneffekt mit. Aber die Kampfsau definiert sich dadurch, dass sie eigentlich sämtliche Konflikte am Tisch am liebsten mit Kampf löst und auch am meisten Spaß hat an diesem, du hast es gerade Subsystem genannt, dem Kampf am Tisch. Ich meine, Rollenspiele kommen ja traditionell eigentlich auch aus dem Wargaming heraus. Das heißt, gerade wir älteren Säcke im Spiel, die also aufgewachsen sind mit, ich nenne es mal um Kampfsysteme herum, erweiterten Rollenspielregeln, wissen natürlich, dass das eine sehr, sehr starke Komponente sein kann. Und diese Spieler haben eben einen sehr, sehr hohen Spaß daran, Kämpfe durchzuspielen, diese auch zu gewinnen und fordern das auch förmlich heraus und sind auch gelangweilt, wenn sie keinen Kampf am Tisch erleben, sozusagen. Hast du schon mal mit einer Kampfsau zu tun gehabt?
Nee, also nicht in der Reihenform. Und das liegt sicherlich daran, wie ich spiele. Und Kämpfer spielen eine Rolle. Und ich mag auch taktische Kämpfe. Aber ich war immer in unserem Spielsession, war ich, glaube ich, immer derjenige, also wenn wir gespielt haben, ich gespielleitet habe und wir dann zum Beispiel ein sehr, sehr kampflastiges Rollenspielsystem gespielt haben, wie zum Beispiel D&D 4, hatte ich immer den Eindruck, dass mir das mehr Spaß macht als den Spielern. Und da bin ich dann vielleicht als Spieler da vielleicht eher die Kampfsau gewesen als den Spielern. Und ich hatte auch nie den Eindruck, dass ein Spieler oder Teile meiner Spielerschaft irgendwie vor allem eben jetzt den Fokus auf den Kampf oder Konflikte vor allem über den Kampf lösen. Also ich glaube, das war immer, wie ich gefühlt hatte zumindest, angemessen der Situation.
Also ich habe tatsächlich viel Erfahrung mit Kampfsäulen. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, was ich gespielt habe. Also Cyberpunk damals auch, dann unser eigenes System grandios hergestellt und das fokussierte sich massiv auf den Kampf. Also ich hatte, jede Waffe hatte ihren eigenen Charakterbogen und anstelle also auf seinen Charakterbogen eine Waffe einzutragen, hat man also seinen Charakterbogen auf die Waffe eingetragen. Ja, weil irgendwie jede Waffe hatte 26 verschiedene Eigenschaften, die modifiziert und gemacht haben. Und bei manchen Systemen würde ich sagen, ist es auch so, dass die Charaktere erst im Kampf so richtig zur Geltung kommen. Also gerade jetzt in meiner aktuellen D&D-Runde, wo ich mitspiele, da gab es dann auch eine Äußerung so, der Spieler hat dann uns genug XP gegeben, um ins dritte Level aufzusteigen, aber ein Spieler sagte, nee, das will ich nicht, wir haben noch gar keinen Kampf auf zweiter Stufe gemacht. So, also wirklich eine ganz klare Motivation, ich möchte meine Spielerfigur in diesen Kämpfen, die ja dann definiert wird durch die Actions, die ich machen kann, durch die Spells und was weiß ich, erleben. Und das ist so die Motivation im Rollenspiel, halt auch meine Figur dort mit solchen Mechaniken zu erleben. Und ich muss sagen, deshalb kann ich da ganz gut zu relaten. Und man muss halt am Ende als Spielleiter im Prinzip dafür sorgen, dass diese Spieler ihre Momente kriegen, ja, dass sie auch genug Futter kriegen am Tisch, weil das Schlimmste ist, wenn die dann halt anfangen, Kämpfe zu provozieren, nur des Kampfes willen und der Rest der Spieler dann drunter leidet, die vielleicht lieber einen diplomatischen Weg gehen würden. Also ich glaube, das ist das Risiko, wenn du genug alle nur Kampfsäue sind und kaum warten können, bis der erste Schuss fällt, prima. Wenn du aber einen Mix an Spielermotivation hast und da eben auch Leute dabei sind, die keine oder nicht so viel Spaß aus diesen Kämpfen tragen, dann musst du wirklich schauen, dass du das gut dosierst und entsprechend halt dann das Highlight bietest, aber gleichzeitig den Raum schaffst für die anderen, die nicht kämpfen wollen. Dann kommen wir zum dritten Typ. Auch der ist eigentlich dann eine Erweiterung davon. Der Taktiker, das ist also der, der tatsächlich dann das taktische Subsystem des Spiels mag. Der also in der Welt versucht immer, die Logik zu finden. Der also immer versucht, auch mit Hilfe von Logik und mit Kombinationsgabe alles zu lösen. Das bezieht sich jetzt nicht rein auf den Kampf, sondern es bezieht sich auch daraus, soziale Begegnungen entsprechend zu nutzen. Man könnte auch fast sagen, der Intrigan, ne, also der praktisch die Puppen tanzen lässt, aber genauso eben auch im Kampf, im Subsystemkampf, sehr viel Spaß dran hat, Schach mit schön angemalten Figuren zu spielen und daraus, also eigentlich so ein Brettspieler dann an der Stelle. Taktiker, D&D 4E, das kennst du aber, oder?
Ja, klar. Also ich würde es tatsächlich wirklich, wie du auch schon gemacht hast, also so ein bisschen abstrahieren von dem konkreten Kampf, sondern es geht, glaube ich, wirklich diesen Leuten, diesen Taktikern um Problemlösung. Also das finden sie das Spannende, dass sie mit Herausforderungen konfrontiert werden, die sich durch Logik, durch Deduktion, durch Nachdenken, durch brillante Ideen, durch gutes Planen halt lösen lassen. Und idealerweise, bevor irgendwas wirklich Spannendes passiert. Ich habe das mal irgendwie so für mich mal irgendwie in der Diskussion mit einem anderen Spieler zusammengefasst, also dass diese Art von Spielern am liebsten hätten, dass gar nichts passiert, weil sie alles vorher schon weggeplant haben. Und ich glaube, so ein bisschen was haben wir das alle, zumindest die so ein bisschen, so in dieser Frühphase von D&D und Frühphase des Rollenspiels, dass noch sehr, sehr viel Wert eben auf diese einzelnen Challenges, Herausforderungen so ein bisschen aufgebaut hat. Ne? Also auch mit diesen Ingame-Rätseln und Puzzeln. Ne? Also hier findest du irgendwas und dann findest du in einem anderen Raum des Dungeons was anderes und das musst du kombinieren, um im dritten Raum dann die Tür aufzumachen. Ne? Das ist ja so ganz klassisch. Und ich glaube, das haben wir alle so ein bisschen noch drin und mir macht es auch sehr viel Spaß. Also mir persönlich als Spieler. So ganz reinrassige jemand, der so vor allem darauf abfährt, das habe ich tatsächlich auch schon lange nicht mehr erlebt. Und ich glaube, also wirst du jetzt gleich wahrscheinlich auch noch was dazu sagen. Ich glaube, es ist auch sehr einfach, die Taktiker, zumindest die ich in Real Life erlebt habe, die zufriedenzustellen, wenn sie halt ab und zu mal so ein Problem lösen können, ohne dass es zu einem Konflikt oder ohne dass es zu einer großartigen Dramatik kommt, sondern wirklich einfach sagen können, so, ich habe alles perfekt geplant und wir sind da so smooth sailing einfach durch dieses Problem, durch meine Planung halt hindurch gesegelt.
Ja, also ich glaube, das mit dem Plan, das trifft es sehr, sehr gut. Die große Gefahr beim Planer ist, dass er die gesamte Gruppe einschläfert, weil er immer wieder einen Grund hat, ne, zu sagen, ja, aber wir haben ja noch da nicht daran gedacht, noch nicht daran gedacht und immer wieder auch Leute dann in Diskussionen verwickelt und das dann auch, also das habe ich tatsächlich am Tisch schon häufig erlebt, dass der oder die Planer dafür gesorgt haben, dass immer wieder Details und Annahmen gewälzt und ich sag mal tatsächlich versucht wurde, die beste Taktik zu finden und das dann verhindert hat, dass tatsächlich was passiert ist am Spieltisch. Ja. Und wir hatten auch immer die Diskussion bei unseren Cyberpunk-Spielen, ja, wozu planen wir überhaupt? Am Ende müssen wir uns eh rausschießen aus der Geschichte. Na, also Sorge dafür, dass das, was die Spieler planen, auch wirklich klappt. Und gib ihnen nicht das Gefühl, an alles denken zu müssen, sondern bestätige, wenn sie etwas planen, sehr früh, schön, dass du dran gedacht hast, super, das ist in die Richtung, du suchst also nach bestechlichem Personal, hier ist eine Liste, das sind die Leute, die sich bestechen lassen, okay, du hast an Sicherheitssystem oder sonst was gedacht, wunderbar, hier ist die Bestätigung für dich, du hast einen Vorteil, dich so zu bewegen, dass die Kamerawinkel dich nicht erfassen, weil das Schlimmste am Planen ist ja immer diese Ungewissheit und da kann man aus meiner Sicht als Spielleiter auch mal gerne rausgehen auf die Metaebene und sagen, hey, pass mal auf, ist ja schön, dass ihr an solche vielen Wenns und Abers nachdenkt, aber ich glaube nicht, dass die Organisation, in die ihr es vorgeht, so ausgeflippt sind, dass sie, keine Ahnung, biologische Kampfstoffe in ihren eigenen Räumen freilassen, sodass ihr also drüber nachdenken müsst, einen Hazmat-Suit anzufassen, um überhaupt dort reinzugehen, weil wir reden hier von einer kleinen Straßengang, die Autoradios knackt. Na, also jetzt mal nur als extremes Beispiel. Also ich habe gelernt, am Anfang habe ich das nicht gemacht, weil ich dachte, ja, lass die doch mal und jedes Detail. Und meine Spieler haben dann auch so das Gefühl entwickelt, oh Gott, bloß nicht an zu viele Details denken, sonst bringen wir den ja auf Ideen, so ungefähr. Aber es ist, den Planer kann man eigentlich damit kriegen, dass man ihn erlaubt zu planen und ihn damit belohnt, dass seine Planung zählt. Und das in einem schnellen Pacing, also nicht zu lange strecken und zu lange in Unsicherheit wähnen, sondern wirklich, wenn er gute Dinge anpackt beim Planen, die sofort zu belohnen, um damit diesen Fortschritt und die Unsicherheit zu beseitigen. Das ist, finde ich, ein ganz gutes Instrument, um hier diesen Taktikern ein Angebot zu machen, an meinem Tisch mitzuspielen und gleichzeitig sie gut in die Gruppe zu integrieren, um eben diese Gefahr zu verhindern, dass sie das ganze Spiel zu lange pausieren und andere dann anfangen, am Handy zu scrollen oder wegzudösen. Dann kommen wir zum vierten Typ aus Robin DeLaws Buch. Und das ist der Spezialist. Und damit meint er jemanden, der egal wann und wo, in welchem Spielsystem, immer das Gleiche spielt, immer den gleichen Charakter. Hattest du schon mal einen Spezialisten in einer deiner Runden?
Ja, sehr schön. Ja, genau. Und so. Es gibt natürlich auch so dieses klassische, ja, immer der Edgelord, ne? Irgendwie den finsteren Weisen, der niemandem vertraut, der sich keinem anvertraut und der immer irgendwie so sein eigenes Ding macht und keine Freunde hat und so, ne? Also gibt es ja schon so Spezialisten. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich die in mir selbst nicht auch ein bisschen drin habe, so diese Spezialisten-Eigenschaft. Aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, das ist vielleicht das, was ich noch am wenigsten wahrgenommen habe. Ich habe so einen lieben Freund, der sehr, sehr gerne Kämpfer spielt, was unter anderem damit zu tun hat, dass Kämpfer in den meisten Regelsystemen, die wir spielen, relativ einfach zu spielen sind und dass sie halt schöne Basisregeln haben, dass sie immer klar raus sind. Und das ist sicherlich einer der Gründe, warum das so ist. Und ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass es so ganz, ganz klare Spezialisten sind. Irgendwie so eine Spielerin spielt immer das oder ein Spieler spielt immer so diesen Typ.
Ich würde sagen, sehe es ähnlich. Ich würde behaupten, in einer unserer Fantasy-Runden hatten wir einen Spezialisten, der sehr, sehr gerne Rogues gespielt hat. Ne? Also auch gern so, ich sage mal, auch mit dem Aspekt des Damage-Dealers, aber auch so eben diese sneaky wo auch sehr stark der Fokus auf dieses Mechanische lag. Ja, also das wäre jetzt so ein Beispiel. Das würde ich dann schon als Spezialist so ein bisschen bezeichnen. Und deshalb wäre da natürlich ganz klar für mich der Punkt, wenn jemand so aus so einer speziellen Rolle seinen Spaß schöpft, dann muss ich tatsächlich als Spielleiter eigentlich auch schauen, wie ich meine Geschichte so modifiziere, dass der das auch einsetzen kann. Weil das Schlimmste, was diesen Spielern passieren kann, ist, dass sie einfach überhaupt nicht zum Tragen kommen, weil sie so fokussiert sind auf dieses eine Ding. Und wenn es dann halt niemand gibt zum Verführen oder niemand gibt zum Meucheln aus den Schatten heraus, ist es für die super langweilig. Also muss ich mir als Spielleiter einfach weil ich finde Spezialisten, ne, das ist ja nichts Verkehrtes. Also ich will das nicht dissen. Ich will nicht sagen, ja, warum? Es soll jeder so spielen, wie er will. Sondern ich sehe es eher dann in meiner Verantwortung als Spieler, das zu erkennen, zu verstehen und dann eben Szenen zu schaffen, wo der Spezialist glänzen kann, weil er meistens dann auch zufrieden ist und dann auch den anderen ihre Highlights gibt. Nervig wird es nur, wenn er dann halt versucht, seine Spezialität immer und immer wieder rauszupacken und dann zum Groper wird. Ne, das ist dann sozusagen das Dilemma, aber alles andere am Spezialisten ist eigentlich sehr, sehr schön, weil man dann relativ gut auch weiß, Mensch, was muss ich an Geschichte bringen, was muss ich an Faktoren ins Spiel einbringen, damit dieser Spieler glücklich wird.
Und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, und das trifft auf alle von diesen Typen zu, ne? Dass wir ja nicht da sind, um die umzuerziehen oder sowas, ne? Sondern also, wenn wir die am Spieltisch haben wollen, aus welchen Gründen auch immer, ob wir befreundet sind, man findet sonst keine Spieler oder was einfach schön ist, mit den Leuten zu spielen oder aus welchen Gründen auch immer, und die sich auch wohlfühlen in der Gruppe, dann muss man halt einen Weg finden, wie man das alles halt so ein bisschen zusammenbringt.
Definitiv, ja, darum geht's. Also es ist, Spielertypen kennen heißt nicht, sie zu verhindern, sondern eben aktiv als Spielleiter auf sie zuzugehen und ihnen ein Angebot zu machen, in meiner Runde mitzuspielen. Darum geht's hier. Dann kommen wir zum nächsten. Wer richtig mitgezählt hat, wird jetzt schon die 5 hier stehen sehen. Und das ist tatsächlich der Schauspieler. Ich glaube, das ist ein Spielertyp, David, der uns beiden, glaube ich, auch sehr gelegen kommt. Und den Schauspieler zeichnet eben aus, dass dieser Mensch am Spieltisch besonders gerne seine Figur ausdrückt. Ja, in Sprache, in Habitus, in Verhaltensweisen, also wirklich auch am Tisch Schauspieler. Method Actor ist, glaube ich, der englische Originaltitel in Robin DeLaws Buch. Und tatsächlich ist das was ich am Tisch häufig auch in eurer Runde erlebe. Ne? Also wie gesagt, der bekannte einäugige Greis mit seinem Baumstamm, ja, der da fast körperlich vor einem aufersteht, sei da nur so ein Beispiel. Und ich glaube, der Schauspieler in der Runde braucht halt eine Bühne. Der muss sich dann auch ausspielen können. Was, ich sag jetzt mal, in einem Extremfalle dazu führt, dass er andere langweilt, weil er ihnen Zeit stiehlt und im schlimmsten Falle schlechtes Method Acting macht und den Fokus, ne, Scheinwerferlicht auf sich bringt, aber in einem guten Falle und wenn man eben auch mit ihm umzugehen weiß, tatsächlich auch das Spiel sehr stark tragen und nach vorne bringen kann.
Ich würde schon sagen, also wenn ich zwei rausnehmen würde aus dieser Liste, wo ich mich am ehesten finde, ist wahrscheinlich schon Platz 1 der Schauspieler. Über den zweiten können wir gleich nochmal sprechen. Also sehe ich 100% genau das, was du beschreibst. Zum einen, was ihn ausmacht, zum anderen, was so die Stärken sind, nämlich einfach halt wirklich sehr viel Lebendigkeit vielleicht ins Spiel reinzubringen. Meistens sehr viel Enthusiasmus. Also diese Leute sind in der Regel sehr, sehr outgoing oder zumindest halt im Rollenspiel outgoing und sehr schaffen es hoffentlich dann auch, so ein bisschen die anderen Spieler so ein bisschen mitzuziehen, wenn die Lust drauf haben. Und machen ja auch ganz oft dann auch so, dass die andere Spieler dann halt auch in Character ansprechen, ne, und anspielen. Das ist auch oft so was ich sehe bei Leuten, die so eher so diesen Schauspielertyp haben. Und ich würde sagen, dass die meisten Spielerinnen und Spieler in meinen Gruppen schon einen sehr starken Schauspieleraspekt haben. Also wenn ich als Haupt, dann zumindest so als Zweit- oder Drittcharakterzug, würde ich das schon so sagen. Und ich habe da sehr, sehr viel Freude dran, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter. Und für mich ist es ganz, ganz wunderbar, sowohl als Spieler als auch als Spielleiter einfach halt da zu sitzen und einfach Charakterspiel zu machen und einfach, wir haben immer das bei, ich habe das schon mehrfach gebracht jetzt hier im Podcast und wir haben das gemeinsam auch schon ausgespielt, einfach so diese Interaktion meines Delta Green Charakters, Deputy Marshal Pope, die Interaktion mit seiner Frau zum Beispiel, ne? Die Frau wurde dann von dir gespielt als NPC. Und das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Ich brauche da keine Action, ich brauche da keine größere Story, sondern einfach nur zu beschreiben, wie die beiden in einem Café sitzen und sich über den Prozess der Adoption ihres äthiopischen Waisenkindes zu unterhalten. Das finde ich einfach eine großartige Szene und das soll natürlich auch nicht alles dominieren, aber ich brauche da gar nicht so viel mehr, ne? Und ich kann dann beschreiben, wie der Charakter so Emotionen und Motive und wie sich so sein... Also seine Gesichtsmimik und seine Gestik verändert und so weiter. Sowas, dafür mache ich eigentlich Rollenspiel. Und wie gesagt, meine meisten meiner Spieler haben das auch so ein bisschen drin. Olli, du als Spielleiter, du machst das natürlich auch ganz, ganz bewusst und sehr intensiv.
Also ich glaube, um dem Schauspieler dann auch am Tisch entgegenzukommen, gibt es A, den Selbstläufer, also das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du eben mehrere Spieler hast am Tisch, die sich dann gegenseitig anspielen und man sich zurücklehnen kann und das funktioniert, finde ich, ist natürlich the lazy DM-Version. Falls das nicht der Fall ist, kann man halt dem Schauspieler sehr gut entgegenkommen, indem man ihn anspielt. Du hast eben beschrieben, diese Szene zwischen deinem Charakter und seiner Frau, wo ich dann den NSC der Frau verkörpere, das meine ich damit anspielen. Also, dass ich als Spielleiter eben dann ein Angebot mache, eben auch so eine Spielszene auszuspielen und dann auch zurückschauspielere, um dann so eine kleine Bühne zu schaffen. Ich glaube, als Spielleiter ist es da ganz, ganz wichtig, ein Gefühl zu haben für das Pacing, also immer so auch das Auge aufs Publikum zu haben. Weil das Schlimmste ist, wenn jetzt Spielleiter und der eine Schauspieler am Tisch sich ergötzen in ewigen Rezitationen von Shakespeare-Dramen und am Ende gehen alle anderen heim und haben überhaupt nicht gehandelt. Das gilt sowohl für die, wo der Spieler, der den Schauspieler anspielt und die beiden zusammenspielen. Genauso aber auch, wenn der Schauspieler mit einem anderen Schauspieler am Tisch interagiert. Sobald man dann Leute hat, die nicht in diese Szene involviert sind, ist es die Aufgabe des Spielleiters, auf die anderen ein Auge zu halten und dann gegebenenfalls diese Spielszenen halt zu framen, zu vielleicht zu beenden. Da gibt es ja verschiedene Techniken. Wir hatten das schon mal bei der Folge mit Filmtechniken, wo man dann auch einen Schnitt machen kann und dann erstmal andere wieder und dann wieder zurück zu der Szene mit den Schauspielern gehen kann. Also ich glaube, wenn man diese beiden Grundregeln beachtet, also eine Bühne geben, im Zweifel eben, wenn du keine weiteren Schauspieler am Tisch hast, eben selber anspielen als Spielleiter und immer dieses Pacing und das Publikum im Auge zu behalten, um dann weiterzumachen, wenn eben das Ganze, die Gruppe gerne fortschreiten würde. Ich glaube, dann hat man mit dem Schauspieler ein wirklich wertiges Asset am Tisch und gibt auch dem Schauspieler genug Angebot, um an den Tisch zu kommen und sich dort auszuleben. Dann haben wir jetzt Nummer 6. Nummer 6 ist der Geschichtenerzähler und das ist praktisch der Typ Spieler, der wegen der Story kommt, der also wirklich an den Tisch sich setzt, um Teil eines Romans, eines Films zu sein. Ja, das ist jetzt hier nicht zwingend so, dass er sich gerne in die Eisenbahn setzt und dann nur die große Bustour im Prinzip bekommt vom Spielleiter, sondern er möchte die Story natürlich schon aktiv mitgestalten und hat Spaß dran. Aber grundsätzlich geht es ihm eben um die Geschichte am Spieltisch. Und die größte Motivation, die man eben hier als Spielleiter bieten kann, ist eben eine gute Geschichte, ein nachvollziehbarer Plot mit verschiedenen Elementen, die auch überraschend sein können, die in verschiedene Richtungen gehen können, aber nach wie vor halt eine gewisse Geschichte sich auch herauskristallisiert. Also es gibt ja Rollenspiele, ja, der klassische Hexcrawl, ich gehe mal dahin, jetzt erschlage ich den, dann suche ich dort den Schatz. Auch daraus kann ich eine Geschichte ergeben, aber der Geschichtenerzähler selbst, der sucht immer das, was dahinter ist. Warum ist denn da ist der Troll, den ich erschlagen habe? Und hat der vielleicht was zu tun mit dem Schatz, der im anderen Hex war? Und warum ist denn das so und so? Und ich glaube, den Geschichtenerzähler kann man halt wirklich dadurch motivieren, dass man halt auch in seinem Spiel Geschichten unterbringt und versteckt, die er entdecken kann, die er erleben kann und die das Ganze nach vorne bringen. Also das vielleicht so dazu. Und ich glaube auch dazu, David, haben wir wahrscheinlich einen recht starken Bezug beide, ne?
Ja, ich denke auch. Und ich würde auch sagen, dass so mein, wenn ich Schauspieler im Haupthoroskop bin, dann ist vielleicht Geschichtenerzähler mein Aszendent, wenn ich das jetzt richtig verwende, diesen Begriff. Ja, würde ich schon sagen. Und das ist bei uns beiden, denke ich, sehr stark ausgeprägt, sowohl als Spieler als auch Spielleiter. Und ich hatte mit Robin, der auch schon im Podcast war, mal eine kurze Diskussion darüber, ob Geschichtenerzähler so ein schönes, also Storyteller, ob das wirklich so ein guter Begriff ist oder ob es nicht eher so als Spielleiter so ein Story-Enabler sein soll, also dass ja nicht unser Job ist, irgendwie die Geschichte zu erzählen, sondern die Geschichte zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist was, wo man als Spielleiter einfach wahnsinnig gut auf den Geschichtenerzähler zurückgreifen kann, weil die in der Regel auch sehr, sehr viel Gedanken haben, wie Storylines sich aus den Charakteren selbst entwickeln können und ob die jetzt selbst eine ausgefuchste Hintergrundgeschichte haben, ob die Ideen haben, was ihr Charakter macht und eigene Motivation mit einbringt, eben um zusätzliche Geschichten halt einzubringen und dann auch so eine eigene Kampagnengeschichte einfach mitzutreiben und das eben halt nicht nur alles vorgesetzt zu bekommen vom Spielleiter und sich einfach da so ein bisschen durchtreiben und die Bustour zu bekommen, wie du so schön gesagt hast. Und ich glaube, da kann man als Spielleiter wahnsinnig gut zurückgreifen auf die Lust der Geschichtenerzähler eben daran, eine schöne Geschichte zu entwickeln gemeinsam.
Da habe ich auch einen fantastischen Tipp für den Lazy DM, den ich schon sehr häufig selbst angewandt habe. Du hast nämlich was Wichtiges gesagt, dass sich der Geschichtenerzähler selbst auch viel Gedanken um die Geschichte macht. Und jetzt ist es so, ich meine, ja, das eine ist Kaufabenteuer, da kann man das Glück haben, wie zum Beispiel, dass man ein ganz tolles The Genesis-Kaufabenteuer, wie wir gelernt haben, bekommt, wo wirklich eine ganz tolle, elaborierte Geschichte drin ist, aber man kann auch einfach Pech haben und Nocturnum bekommen. So. Und jetzt ist nicht jeder Spielleiter automatisch immer zu jeder Zeit der perfekte Storyteller. Ja, man bedient sich ja eh meistens irgendwelcher Trope, ne? So wie sich Star Wars ja auch uralten Geschichten und Heldenerzählungen bedient und halt ein paar Laser draufgeschraubt hat. Gleichzeitig kann halt eben auch dieser Geschichtenerzähler eine fantastische Quelle für Geschichten sein. Also ich habe das in meiner Spielleiterkarriere mehr als einmal gemacht, dass ich drauf gehört habe, was sich die Geschichtenerzähler am Tisch ausgedacht haben und sagten, oh, ich wette, das ist so und so. Und ich war völlig blank, ich hatte keine Ahnung, warum es so ist. Und dann habe ich das, was die am Tisch ausgetüftelt haben, genommen, on the fly in die Geschichte eingebaut und daraus dann die Geschichte gemacht und den zufriedengestellt. Oh, das war so, wie krass, dass das passiert ist. Und eigentlich haben die ihre eigene Geschichte auf der Metaebene dadurch geschaffen. Also der Geschichtenerzähler ist tatsächlich auch für den Lazy DM eine super Quelle, um diese Ebene des Geschichtenerzählens ins Spiel zu bekommen, selbst wenn ich selbst überhaupt nicht weiß, wo es jetzt gerade hingeht. Ja, also keine Panik vor dem Geschichtenerzähler. Keiner muss ein Tolkien sein, wobei Tolkien ist kein gutes Beispiel. Ich finde die Geschichten eigentlich so langweilig. Ich habe noch nie Herr der Ringe fertig lesen können, weil es mich so gelangweilt hat. Aber nehmen wir es mal so.
Es gibt ganz, ganz böse Fanmail, Olli.
Oh, wahrscheinlich. Aber nehmen wir es mal so. Allgemein anerkannt auf Basis des finanziellen Erfolges gute Geschichtenerzähler, wie zum Beispiel jetzt Game of Thrones oder ähnliches. Ne? Du musst kein Game of Thrones Autor sein. Ich weiß noch nicht mal den Namen, guck mal, was ich für ein Danausee bin, was diesen Fantasy-Kram angeht. Aber du musst kein perfekter Autor sein, um auch den Geschichtenerzähler am Tisch ein gutes Angebot machen zu können, sondern da ist eben auch der Trick, hör zu, was der sich so erdenkt und wie er denkt, wie es sein könnte. Nimm dann auch gerne diese Ideen auf und lass es dann so sein oder benutze die als Sprungbrett, um dann noch einen draufzulegen, dann noch mal eine Kurve mehr links abzubiegen. Und zack, hast du auf einmal diese für dich nochmal eine ganz neue Wertigkeit im Spiel, in deiner eigenen Geschichte geschaffen, ohne dass du es vorher wusstest. Und du stellst diesen Art Spieler zufrieden. Und das Schöne ist am Geschichtenerzähler, für alle anderen ist es nur ein Bonus. Das heißt, es nervt keinen, wenn, ne, wenn der Taktiker einen guten Plan machen konnte, wenn die Kampfsau einen guten finalen Endboss besiegen konnte, wenn der Power Gamer dort den entscheidenden Overkill geleistet hat, wenn der Spezialist in dem Moment mit dem, was er kann, die passende, sozusagen das Setting passend bestimmt hat. Keinen davon wird es nerven, wenn das Ganze dann auch noch zusätzlich eine gute Geschichte ist. Also deshalb ist eigentlich auch der Geschichtenerzähler aus meiner Sicht einer der dankbarsten Spielertypen am Tisch. Und wie gesagt, ich wiederhole es noch einmal, mein super Tipp, exploitet die, um eure eventuell eigene Ideenlosigkeit aufzuwerten. Dann kommen wir jetzt auch schon zu Nummer 7 und dem letzten Spielertyp, den wir heute besprechen wollen. Und das ist tatsächlich der Gelegenheitsspieler. Das ist also die Person, die zu uns an den Tisch kommt, eigentlich völlig, ja, Rollenspiel, ja, völlig egal, ob D&D oder sonst was. Ich komme, weil da sind Leute, die ich mag. Ich finde es immer schön, dass es was lecker zu essen gibt, dass wir zusammensitzen, gemeinsam Zeit verbringen. Das ist meine Motivation. Ob ich heute einen Zauberer in D&D spiele oder morgen einen Gunslinger in Shadowrun und übermorgen einen Dieb in Blades in the Dark, ist völlig egal. Hauptsache, ich bin mit meinen Freunden zusammen. Der Nachteil an den Casual-Spielern ist dann immer so ein bisschen, dass aus meiner Sicht das Commitment zum Spiel an sich, also auch diese Story dann zu verstehen, sich Namen zu merken oder sowas, eher gering ist. Und auch das Commitment in Zeit und Co. Gelegenheitsspieler sind dann auch gerne müde oder müssen dann irgendwie das Kind ins Bett bringen und beenden dann halt die Session, wenn es ihnen passt, ne? Und nicht erst, wenn es der Gruppe passt. Das können so Nachteile des Gelegenheitsspielers sein. Ansonsten hat der Gelegenheitsspieler natürlich den Vorteil, dass er emotional an die Person gebunden ist, die dort sind, deshalb auch sehr gerne kommt und Lust drauf hat, dabei zu sein und dann auch, wenn er dabei ist, mit Sicherheit auch alleine rein menschlich immer eine Bereicherung ist. Aber es ist natürlich keine Konstante, auf die man als Spielleiter auch so bauen kann, um dann aktiv eine Story weiterzubringen. Fast ist es eher wie so ein On-Off-NSC, der mal von dir als Spielleiter gespielt oder mal eben von einem Spieler dann übernommen wird für eine kurze Zeit, als tatsächlich so ein fester Bestandteil der Gruppe oft. Ja, das ist, wie ich so Gelegenheitsspieler erlebt habe und das tatsächlich schon recht häufig eigentlich und auch ehrlich gesagt, je älter man auch wird und je mehr Verpflichtung im Leben man hat, auch sehr wahrscheinlich, dass man irgendwann früher oder später eine große Anzahl von Gelegenheitsspielern in seinem Spielerpool hat.
Also ich glaube, wenn nicht ein Großteil der Gruppe aus Gelegenheitsspielern besteht und man aber ein nicht nur Gelegenheitsspiel spielen möchte, also nicht nur so ein Bier und Pretzel, man setzt sich zusammen und dann guckt man einfach mal, was sich so ergibt, sondern wenn man wirklich eine ernsthafte Anführungszeichen Kampagne spielen möchte, am besten auch noch wirklich ein bisschen länger und dann wirklich also mit dem Ernst, den die anderen Spielertypen von einem verlangen und man selbst als Spielleiter ja in der Regel auch hat. Wenn dann die Großteil der Gruppe aus Gelegenheitsspielern besteht, dann hat man, glaube ich, nicht so viel Spaß. Ansonsten, wenn man so einen oder zwei in der Gruppe hat, dann ist das eigentlich, glaube ich, damit am einfachsten, mit diesen Leuten umzugehen, weil sie sind ja schon froh, wenn sie einfach da sein können und Zeit miteinander verbringen und ich finde, das ist immer sehr schön. Ich glaube, was da wichtig ist, man darf sie zum einen nicht versuchen wollen zu erziehen oder irgendwie in irgendwas reinzudrücken, was sie machen sollen, auf was sie eigentlich nicht so richtig Lust haben. So, hier, ich gebe dir jetzt mal einen Charakter, wo du dich mal so richtig ausleben kannst, ne? Oder wo du mal so richtig zeigen kannst, so was in dir steckt. So, das wollen die ja gar nicht, ne? Und wenn sie das von sich selbst aus fragen, okay, aber ich glaube, alle Versuche, so ein bisschen jemanden zu erziehen, funktioniert nicht. Das habe ich einfach auch selbst einfach erleben müssen. Aus früheren Erfahrungen, wo ich das so ein bisschen versucht habe und funktioniert in der Regel nicht so gut. Ich glaube, wie man da mit solchen Gelegenheitsspielern sehr, sehr gut umgehen kann, wenn man einfach sagt, es ist super cool, wenn sie dabei sind, einfach weil sie eine schöne Addition sind für die Stimmung in der Gruppe. Weil sie oft ja auch schöne Momente einbringen ins Rollenspiel, wenn sie dann so richtig dabei sind und richtig tief immersiv und Lust haben, dabei zu sein. Aber man muss sie eher so ein bisschen als Bonus betrachten, ne? Schön, wenn sie dabei sind, aber wir richten jetzt zum Beispiel keinen Spieltermin aus, nur weil der oder kein Spieltermin fällt aus, nur weil der Gelegenheitsspieler jetzt gerade halt an dem Tag keine Zeit hat. Das wäre so eine Möglichkeit, wie man diesen Bonuscharakter so ein bisschen sieht. Und was der eine Punkt, den du genannt hast, Olli, mit Regelkenntnis und vielleicht wissen die Gelegenheitsspieler einfach nicht mehr, was so passiert ist. Das letzte Mal können sich keine Namen merken und so weiter, ne? Oder sowas. Was ich da irgendwie ganz hilfreich finde, wenn man in der Gruppe der Spieler und Spielerinnen dann vielleicht jemanden hat, der so ein bisschen Co-DM sein kann, der den Spiel. Der den Gelegenheitsspieler so ein bisschen an der Hand nimmt zwischendurch und sagt so, hier, das ist das, jetzt musst du auf diese Fähigkeit würfeln und probier doch mal hier und da hast du diese Fähigkeit. Da bietet sich zum Beispiel ein Power Gamer an, der sicherlich dieses Regeltechnische ganz, ganz gut kann. Oder dann für die Story, dann eher so ein Storyteller oder sowas, ne? Dass man so ein Co-DM, also ein Co-Spielleiter vielleicht so ein bisschen in der Gruppe hat, dass das nicht alles am Spielleiter hängt, der dann mir erklären muss und dann nochmal zusammenfassen muss für alle anderen, sondern dass das so ein bisschen also so ein bisschen auf einem niederschwelligeren Level vielleicht einfach einer von den Spielern, von den anderen Spielern machen kann, den dann so ein bisschen an der Hand zu nehmen und so ein bisschen mit hindurchzuziehen. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, was man vielleicht machen kann.
Ja, super. Das ist ein klasse Tipp, dann, wie man mit Gelegenheitsspielern umgeht und die in die Gruppe integriert. Also kann ich so eins zu eins nachvollziehen. Und jetzt haben wir also alle sieben Spielertypen durch und deshalb nochmal hier zusammenfassend. Also es geht als Spielleiter auf keinen Fall darum, den Spieler umzuerziehen. Ja, das Zweite, was wir festgestellt haben, keiner ist meistens ein Typ in Reinform, sondern meistens so nix. Und um als Spielleiter eine ausgewogene Gruppe herzustellen, ja, im Rahmen dessen, was man eben als Spielleiter machen kann, ist es aber trotzdem sehr wichtig zu verstehen, was ist die primäre Motivation, an den Tisch zu kommen jedes einzelnen Spielers. Und wie wir dann auch festgestellt haben, ist es eigentlich bei jedem immer so, es gibt Vorteile und es gibt Nachteile, wenn das im Extrem ausgespielt wird. Und es geht darum, das zu balancieren. Also als Spielleiter, aber eben auch mit so einer Art Gruppenvertrag, als gemeinsames Verständnis aller am Tisch, weil ne, wir als Spielleiter sind ja auch nur ein Spieler eines Spiels, ja, halt in einer anderen Rolle. Und dieser Gruppenvertrag, der sollte eben dafür sorgen, dass alle das gleiche Verständnis haben, dass jeder an diesem Tisch Spaß hat. Und wenn man dann die Motivation seiner Spieler verstanden hat, gelingt es einem, glaube ich, besser, diese Balance zu moderieren und für jeden am Tisch, das muss auch nicht in jeder Session immer für jeden immer das perfekte Highlight kommen, das kann ich dann auch verteilen. Aber den größten Fehler, den ich früher gemacht habe, ist, mich auf einen besonderen Spielertyp, der mir besonders zugeneigt ist, zu konzentrieren und andere Spieler zu vergessen. Und was auch ein großer Fehler ist, ist eben dann, sich dominieren zu lassen von einem Spielertyp, weil das dann meistens auf Kosten anderer Spieler geht und die Gruppe dann auch zerfällt. Ne? Also das ist so der Preis, den man dann zahlt. Deshalb also hier nochmal abschließend einfach sei das Learning genannt. Kennt die Motivation eurer Spieler, wisst, wie ihr die fördert, aber wisst, wie ihr die auch einbremst, wenn sie zu starken Anteil am Tisch nimmt und sorgt dafür, dass die Gruppe ausbalanciert ist. Und ich glaube, da haben wir jetzt genug Tipps und Tricks gegeben. Und last but not least gilt natürlich die Regel, werde nicht der Toucher. Bitte, werdet nicht der Toucher.
Also ich glaube, dem können wir uns alle anschließen. Also sowohl ich als auch alle anderen, die hier zugehört haben und diese Eingangsstory gehört haben. Aber vielleicht dazu noch ein letzter Tipp von meiner Seite. Es ist auch absolut in Ordnung, wenn man irgendwie merkt, dass es halt nicht so harmoniert und dass es zum Beispiel eine ganze Gruppe voller Power-Gamer gibt, inklusive dir als Spielleiter. Und ihr habt total Bock auf super maximiert und super heftige Kämpfe und krasse Challenges. Und dann ist da dieser eine Schauspieler, der da im Kampf aber steht und halt darauf verzichtet, halt seinen Charakter zu maximieren, sondern irgendwie in so einer hochgerüsteten Cyberpunk-Welt, wie du sie beschreibst, irgendwie aus deinen alten Kampagnen. Der da aber dasteht, eben halt in so einer Hare Krishna-Klamotte und sagt, ja, Friede, Freude und ich bin Pazifist und das aber gern ausspielen möchte. Und alle anderen sind mal total drauf auf diesen Power Gaming und Kämpferaspekt, dann kann es durchaus auch okay sein, wenn man einfach sagt, sich zusammenzusetzen und einfach sagt, so für diese Kampagne passt das nicht. Und wir möchten aber gerne diese Kampagne so spielen. Und vielleicht ist es besser, wenn dann der Schauspieler an der Stelle nicht mitspielt. Das kann man ja alles offen diskutieren. Wir sind ja alles, die meisten, die uns zuhören, sind erwachsene Menschen. Und ich glaube, da einfach auch offen zu sein und einfach zu sagen, ich glaube, sowohl diese eine Schauspielerperson als auch der Rest der Powergamer in dieser Gruppe, in dieser fiktiven Beispielgruppe, wären besser dran, einfach zu sagen, jetzt für diese Kampagne spielen wir halt erstmal nur unter uns Powergamern und dann in der nächsten Kampagne machen wir das ein bisschen öfter, offener und machen ein bisschen was anderes. Ich glaube, da kann man einfach auch offen drüber diskutieren, sodass alle dann so ein bisschen zufriedener sind und es nicht zu solchen seltsamen Situationen kommt, wo dann alle unzufrieden sind.
Ja, sehr gut. Ich habe jetzt eine kleine Idee, die wir vielleicht jetzt locker einflechten können in unser Programm. Ich würde vorschlagen, dass wir versuchen, in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht zu jedem Spielertyp mal einen Interviewpartner zu finden und wirklich mal aus erster Hand so ein bisschen zu erfahren, was motiviert euch, was müssen wir als Spielleiter können, weil jetzt haben wir viel Theorie, viel aus einem Buch und aus unserer Position als Spielleiter gesprochen. Aber ich glaube, das wäre ganz nett, wenn immer mal die eine oder andere Folge in Zukunft auftaucht, wo wir uns einen Spielertyp vielleicht als Interviewpartner einladen und dann mal ganz direkt fragen, was wir dann tun können, um da am Tisch besser zu werden.
Finde ich eine klasse Idee, Olli. Und ich habe auch schon jemanden im Kopf, den wir einladen können. Ich verrate es dir nicht jetzt, aber ich weiß, wen wir als erstes einladen werden.
Sehr schön, da freue ich mich drauf. Und dann bin ich soweit am Ende, David.
Wunderbar. Danke, Olli, für diese Einführung in die 7 Spielertypen. Und ich denke, das ist ein ganz schöner und nützlicher Überblick. Ganz herzlichen Dank auch fürs Zuhören bei der heutigen Folge 2W12 Podcast, die besten Spieler der Welt. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, abonniert uns, erzählt eure Mitspieler und Mitspielerinnen von uns und meldet euch bei uns am besten über E-Mail 2W12podcast@mail.de oder als Kommentar bei YouTube. Die lesen wir gerne und kommentieren dort auch. Sagt uns, ob ihr diese Typologie nützlich findet oder vielleicht eher nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt über die Typen in eurer Spielgruppe und wenn ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt, habt ihr das Auswirkungen auf das Leiten und natürlich, wenn ihr andere Vorschläge, Ideen habt, was wir mal durchnehmen sollen hier in dem Podcast, auf unserem Weg, die besten Spielleiter der Welt zu werden, sagt uns das bitte auch. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören und verbleiben mit den besten Wünschen und viel Spaß beim Spielleiten. Das bin ich, der David.
Und der Oliver.